Ein Schatten fiel auf den heißen Stein des Strandes. Moses löste sich aus seinen Gedanken und sah auf. Josua stand vor ihm. »Woran denkst du, Moses?« fragte der Feldherr und setzte sich neben den Navi auf einen Stein. »Bist du bekümmert?« Moses betrachtete die stämmige, kraftstrotzende Gestalt Josuas. Seit der Zeit, da er nach der Abwehr der Arader ihre Verfolgung aufgenommen, eine ihre Städte erobert und blutige Rache verzogen hatte, war das Ansehen des Feldherrn im Lager gestiegen. Noch einmal hatte er bewiesen, dass er der richtige Mann war, der das Volk anführte. Moses neidete es ihm in seinem Inneren. Josua war dem Krieg nicht abgeneigt. Im Gegenteil, er glaubte fest, dass die Siege seines Schwertes Siege des Allerhöchsten seien. Deshalb hat ihn Moses seit langer Zeit zu seinem Nachfolger bestimmt. Heute aber stiegen Zweifel in ihm auf. War dieser Glaube richtig? Er selbst hatte früher so geglaubt. Jetzt aber hat er sich so unverständlich gewandelt. »Sie tun mir leid. So viele sind gefallen und so vieles haben sie erduldet und noch so vieles wartet ihrer«, sagte er und deutete mit einem Blick auf das Lager. »Ja«, stimmte Josua zu, »wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Unsere Krieger aber kämpfen gut. Wenn wir nur genug Waffen hätten.« »Mit Waffen steht es sehr schlecht. Den Steinspeeren kann man Araber verjagen, aber die Völker in Kanaan sind besser bewaffnet.« »Waffen, Moses, du solltest Waffen für uns besorgen. Von den Midianitern könne man welche kaufen. Wenn es möglich wäre, dem Heiligtum noch etwas Geld zu entziehen?« Wie ein Schrecken durchfuhr es Moses. Etwas Wahres lag doch in den Befürchtungen Eleazars, dachte er. Er liebte Josua, er liebte ihn wie einen Sohn. Er schien ihm der Inbegriff aller seiner Empfindungen zu sein. Bis vor kurzem noch. Jetzt hat er aufgehört, auf den Krieg zu bauen. Josua aber tat es immer noch. Er würde, wenn es Not täte, die Lade als Sturmbock benutzen. »Sorge dich nicht um Waffen, Josua«, sagte er halb abwesend. »Wie soll ich mich nicht darum sorgen? Womit sollen wir kämpfen? Wir sind doch jetzt auf dem geraden Wege ins gelobte Land. Es wird zu Kämpfen kommen. Wir werden sie nicht umgehen können, wie wir das Land der Edomiter umgangen haben. Das Land Kanaan ist sehr schwer zu erobern. Ich habe es erkundet und seither hat sich die Lage verschärft.« »Warum? Du fragst noch? Du weißt doch, Moses, die Völker Kanaans waren zwar von Truppen Mikraims niedergeworfen worden, dafür aber liegt die Hand des Pharaos auf ihnen. In jeder Stadt Kanaans stehen Mikraimer Truppen. Nicht mit den Kanaitern, sondern mit dem Pharao werden wir kämpfen müssen.« Der Feldherr zuckte unwirsch die Achseln. »Was sagst du? Jahwe wusste wohl, dass jenes Geschlecht von Feiglingen das verheißene Land nicht erobern konnte. Er ließ es aussterben und ein neues heranwachsen, das stark und mutig ist. Zwar sind sie störrisch, aber ich werde sie schon bändigen.« Er streckte seine starke Faust vor. »Nur Waffen brauche ich. Denk daran, Moses.« Moses seufzte leise, aus der gewaltigen Wolke von Sorgen tauchten Erinnerungen auf. Vor Jahren, als noch das andere Geschlecht lebte, hatte das Volk eines Tages das Manna ausgespien und Fleisch gefordert. Ja, sie hatten ihre Forderungen so trotzig wiederholt, dass es Moses vorgekommen war, als könne er die Last ihres Leichtsinns nicht mehr ertragen. So hat er voller Verzweiflung gebetet. »Ich kann sie nicht mehr meistern, oh, hilf mir, Herr, hilf mir, bewirke, dass mir jemand beistehe, lege etwas von dieser Last einem anderen auf.« Als er vom Gebete zurückkehrte, hat er dem Volke verkündet, dass er einen Rat alter, erfahrene Männer an seine Seite berufe. Der Allmächtige hatte diesen Beschluss bestätigt, da er mehrere Male einen erfahrenen Mann mit einer Eingebung begnadete. Jahwe sprach jetzt nicht mehr durch den Mund des Moses allein, und das hatte Josua gekränkt. »Heiß sie schweigen«, hatte er zu Moses gesagt. »Nur du hast mit dem Allmächtigen gesprochen, nur du weißt, was zu tun ist.« Ruhig hatte Moses zur Antwort gegeben, »Glaube mir, Josua, es ist besser so.« Doch dann grübelte er. Hatte er die ihm aufgebürdete Mühe nicht zu tragen vermocht? War er dazu imstande überhaupt? Wer konnte alles auf sich nehmen, alles bewältigen? Gab es einen solchen Menschen, der über fast überirdische Kräfte verfügen musste? Moses' Blick fiel wieder auf Josua, der mürrisch vor sich hinschwieg. »Ich sage dir, Josua, hör auf, dich um Waffen zu sorgen und auch darum, wie du mit den Mikrainern kämpfen wirst. Lass dir sagen, ich will, dass sich das Volk am Meere gut erholt. Sie sollen die Trauerzeit um Aarons und um ihrer Gefallen willen einhalten. Sie sollen Nahrungsmittel aufkaufen und Vorräte sammeln. Wir stehen vor neuen Schwierigkeiten. Wir müssen zuerst die Schlucht überwinden. Sie ist lang und unwirtlich. Ich bin früher einmal dort gewesen. In ihren Wänden sind Höhlen, in denen die Einwohner der Stadt Funon Kupfer graben.«
»Kupfer?«
»Ja. Hinter Funon kommen wir in ein fruchtbares Land, ein Land der Städte und Äcker. Wir treffen dort auf den Fluss Sarit, der das Land der Moabiter abgrenzt.« Moses schloss die Augen und versuchte in seinem Gedächtnis das Bild dieses Landes wiederzufinden, das er vor Jahren besucht hatte. Er vergegenwärtigte sich die felsigen Bergwände, die steil aus dem Meeresspiegel ragten, der zu einer glatten Tafel erstarrt war. Nur an einer Stelle teilte ein grün überwucherter Riss die Gebirgskette. Dort schlängelte sich der Bach Arnon hin und mündete ins Meer. »Wenn die moabitischen Malike damit einverstanden sind, ziehen wir am Fuß des Gebirges geradeaus nach Norden«, fügte er hinzu. Josua erhob jäh die Hand, die auf seinem Knie ruhte. Moses sah auf und bemerkte Missmut in seinem Gesicht. »Moses, willst du jeden bitten, er möge uns durch sein Land ziehen lassen?«, fragte Josua aufgeregt. »Was für einen Sinn hätte es, sich einen Feind zu schaffen? Wir wollen kämpfen, du aber tust, als wolltest du dem Kampfe ausweichen«, gab der Feldherr als Antwort. »Das will ich auch«, gab Moses leise zu. »Ohne Kampf werden wir das Land, das uns Jahwe gegeben hat, nicht erobern. Der schwerste Kampf erwartet uns zuletzt, der Kampf mit Migraim. Wir müssen uns für ihn rüsten, unsere Krieger werden kämpfen lernen. Wir müssen Waffen haben.« Moses stützte seine Stirn in die Hand und schwieg. Josua aber fuhr fort. »Du hast eben gesagt, die Leute aus Funon graben Kupfer aus dem Gebirge. So muss es in dieser Stadt also viele Handwerker geben, die Schwerter und Speerspitzen schmieden können. Moses, lass doch Eleazar einige Goldgefäße herausgeben. Wir werden Waffen kaufen. Ich weiß, dass diese Gefäße zum Dienst im Heiligtum Jahwes gebraucht werden, doch auch ich will ihm dienen.« »Weißt du noch, dass du sagtest, die Völker Kanaas lebten sündhaft, der Fluch des Allerhöchsten laste auf ihnen? Und genau deshalb müssen sie uns ihre Länder abtreten und untergehen. Wir wollen für sie das Schwert Jahwes sein. Hast du solche Gedanken nicht selbst schon ausgesprochen?« Moses strich verlegen über den Stein, auf dem er saß. Er wandte sein Auge über das Lager hin, in dem es trotz der allgemeinen Trauer allmählich munterer zuging. »Ja, auch ich habe ähnlich gesprochen«, gab Moses zu, »mehrmals. Aber siehe, Josua, es gibt zwei Gesetze des Allerhöchsten.« »Zwei Gesetze«, wiederholte er. »Das eine ist das Gesetz der hohen, klugen Gerechtigkeit, die alles wie auf einer Kaufmannswaage wägt. Und es besagt, was du von einem anderen erhalten willst, wird man auch von dir verlangen. Was du selbst nicht bezahlen kannst, wird dir genommen. Es ist ein strenges Gesetz, Josua.« Er brach ab und schwieg. Josua aber drängte. »Und das zweite Gesetz, Moses?« Ohne den Kopf zu wenden, betrachtete Moses die Palmenschatten zwischen den Zelten und antwortete: »Das zweite Gesetz spricht nicht von Bezahlung. Es sagt, gib, ohne dafür zu nehmen.« »Ich weiß«, fügte er rasch hinzu, »ein solches Gesetz ist unter den Menschen fremd. Und doch muss es bestehen. Wenn die Sonne senkt und brennt, weißt du, dass es Wasser gibt. Wenn du auch keines findest, irgendwo ist es, Josua. Vielleicht muss ein Felsen berührt werden, dass es quillt.« Am frühen Morgen des nächsten Tages erschien ein Mann vor dem Zelte des Navi. »Moses«, rief er, »komm, die alte Tamar liegt im Sterben und will mit dir sprechen.« Moses sprang von seinem Feldbett auf und eilte durch das noch schlafende Lager an seinen östlichen Rand, wo die Zelte des Stammes Juda standen. Eine kleine Schar Menschen umgab das Zelt. Als sie ihn sahen, teilten sie sich und gaben den Weg frei. Moses bückte sich, trat ein. Die Sterbende lag auf einer Decke am Boden. Ihr Kopf stützte sich auf die Knie ihrer beiden Enkelinnen Noah und Uta. Die Lippen der Alten waren schwarz und aufgesprungen, die vom Fieber ausgetrocknete Haut wie gegerbt. Moses blieb an dem dürftigen Lager stehen. Er neigte sich und ließ sich auf ein Knie nieder. Er schwieg. Nie fand er die richtigen Worte, um die zu trösten, die in das geheimnisvolle Dunkel gingen. Er wartete, bis ihn der Blick der Greisin traf und sie selbst sagte, warum sie ihn gerufen habe. Tamars Kopf, der schwer hintenüber hing, neigte sich auf die rechte Schulter. Der erlöschende Blick hing erst unbewusst an Moses, dann schien es, dass sie ihn erkannt habe. Aber die Sterbende konnte nicht mehr sprechen. Schwere Atemzüge hoben ihre Brust, ihr Leib straffte sich. Doch der Mund blieb stumm. Sie hob nur ihre Augen und deutete auf die Enkelinnen. Dann blickte sie wieder auf Moses. Und dieser verstand die Sprache ihres Blickes, erwiderte und sagte, »Ich weiß, ich werde für sie sorgen.« Auf den abgehärmten, von kleinen Fältchen durchfurchteten Wangen der Sterbenden erblühte ein Lächeln. Doch ihr Blick schien noch eine Bitte auszudrücken. Diesmal erriet Moses nicht, was sie wollte. Er beugte sich tief über sie und spürte, wie ihre erstarrenden Finger seine Hand ergriffen. Mühsam zog sie sie an ihre Lippen. Sie lächelte. Moses wollte ihr die Hand entziehen, tat es aber nicht. Ihr Singen am Ufer des Roten Meeres klang ihm im Ohr. Wofür dankte sie ihm, dachte er. Er sollte ihr danken. Wenn sie und ihr Gesang nicht gewesen wären, und dennoch stirbt sie und bekommt das gelobte Land nicht zu sehen. Doch sie stirbt ruhig. Moses suchte sich an ihr Leben zu erinnern. Als sie das Land Mikraim verließen, war sie eine von den Elenden gewesen, die aus der Arbeit im Lehm errettet wurden. Dann schon unterwegs war sie das Weib eines jungen Mannes aus einem der mächtigsten Geschlechter geworden. Aber ihr Mann verlor das Leben, als die Leviten jene bestraften, die in Moses Abwesenheit die Gewalt an sich rissen und das Volk zur Verehrung der Göttin Hathor zu verführen suchten. Dankte sie ihm auch dafür? Sie hatte eine Tochter gehabt, erinnerte er sich weiter. Sie hatte sie verheiratet. Diese und ihr Mann waren in Kadesh gestorben. Die zwei Enkelinnen hatte Tamar erzogen. Er sah die beiden Mädchen an. Sie ähnelten sich nicht. Die schwarzhaarige Noah kannte er, seit er sie im Zelt des Heiligtums gefunden hatte. Uta war jünger, ihr Haar heller, ihr Mund groß und voll. Sie weinten beide, aber Noah weinte ruhig, während das angeschwollene Gesicht der anderen Verzweiflung ausdrückte. Es machte Moses stutzig, dass er auf diesem fast noch kindlichen Gesicht einen merkwürdig reifen Schmerz entdeckte, der sich tief im Inneren zu verbergen suchte. So war ihr Leben gewesen, wandte er sich wieder in Gedanken an die Sterbende. Wofür dankte sie ihm also? Er hätte ihr danken müssen. Wenn sie nicht gewesen wäre, niemand hätte das Volk zwischen die schäumenden Wände des Meeres treiben können. Auch er war machtlos gewesen und Aaron feige. Sie aber hatte mit ihrem Gesang alle mitgerissen. In Gedanken versunken, kniete er regungslos vor der Sterbenden. Sie erlosch ruhig und kaum merklich wie eine Flamme, der das Öl ausgeht. Er spürte, wie die Finger, die seine Hände umschlossen, langsam erkalteten. Es durchzuckte ihn schmerzlich. Nach Miriam, nach Aaron, Tamar. Niemand von ihnen durfte das gelobte Land sehen. Wie wird es ihm ergehen? Wollt ihr, dass ich euch einer jüdischen Familie anvertraue? Dort werdet ihr Schutz und Hilfe finden. Ihr werdet jemanden haben, der euch einen Mann vermählt. Mit väterlicher Stimme sprach Moses dem Mädchen zu, während er ihr über das Haupt strich. Noah kniete zu seinen Füßen, den Kopf demütig geneigt, die Hände auf der Brust. Wenn er mit ihr sprach, stotterte er nicht, wie er es auch in seinem Familienkreise nicht getan hatte. »Wem soll ich euch anvertrauen, Noah?« fragte er noch einmal. »O Moses, lass uns im Zelt der Großmutter bleiben. Gib uns nicht in fremde Obhut«, bat sie leise. »Ihr wollt allein bleiben? Zwei Mädchen, so jung noch. Wir bitten dich, Moses, flüsterte sie. Und weshalb? Sie zögerte mit der Antwort. Sie überlegte, ob sie es sagen könnte. Meine Schwester muss über alles hinwegkommen. Die Zeit der Trauer ist vorbei, sagte Moses. Die Trauerzeit für unsere Großmutter ist vorbei, aber die Trauer Utas dauert noch an. Moses, sie entkam nicht unversehrt, wie ich, den Händen der Feinde. Voll Verständnis nickte er. Umso notwendiger ist es, dass sie bei einer reifen Frau trauert, die an ihr Mutterstelle vertritt. Ein Mädchen, das Gewalt erfahren hat, neigt zur Verzweiflung. Man muss über sie wachen. Du aber, Noah, bist noch jung und solltest nicht an die Trauer der Schwester, sondern an deine eigene Zukunft denken. Oder nicht? Mit diesen Worten neigte er sich sanft über das kniende Mädchen. Doch sie war anderer Meinung. Nein, nein, Moses. Uta ist ein Mädchen, das lange weinen wird, bis ihr die Tränen darüber hinweghelfen. Fremde werden sie nicht verstehen können. Ich kenne sie. Wir sind immer beisammen gewesen. Moses sann nach. Unmerklich beobachtete er unter seinen buschigen Brauen das Mädchen vor ihm. Sie war noch jung und ihre Worte enthielten so viel erstaunliche Einsicht. Auf einmal glaubte er nicht sie, sondern Tamar vor sich zu sehen, das im Elend aufgewachsene Mädchen, das das Volk mitzureißen verstand. Schmerz überwältigte ihn, als er dachte, das Weib ist die unerlässliche Gefährtin jeder großen Sache. »Wird dich Salmon heiraten?« fragte er. »Er sagt es«, antwortete sie. »Liebst du ihn?« »Oh ja«, sie sah auf und ihre Augen sagten ihm mehr als ihr Mund. »Salmon scheint ein tüchtiger Mann zu sein. Er ist zwar jähzornig und ungebärdig wie alle Söhne Judas. Ihr seid ein harter Stamm.« »Aber Jakob hat den Stamm Juda gesegnet«, entgegnete sie leise. »Weißt du das?« staunte er. »Das ist gut. Nicht alle Juden wollen diese alten Geschichten kennen. Sie halten sie für Märchen, und doch damals fing an, was noch nicht beendet ist. Jakob hat Juda gesegnet. Er hat ihm die Macht über die Brüder verheißen. Und weißt du warum? Als Josef von den Brüdern noch nicht erkannt, von ihnen die Überlassung Benjamins forderte, hatte Juda sich selbst anstelle des kleinen Söhnchens der Rebekka angeboten. Keiner von den anderen hatte den Mut, sein Leben für das Leben des kleinen Bruders zu wagen. Nur Juda, und deshalb. Und deshalb lebt die Tat Judas in seinen Kindern weiter«, sagte sie überrascht und leise, als fürchte sie, dass ihr jemand zuvorkomme und diesen Gedanken für sie ausspreche. Sie brach ab. Moses betrachtete das Mädchen forschend. »Wie kommst du darauf?« fragte er. »Wer hat dir so etwas gesagt?« Noah senkte den Kopf. »Niemand«, flüsterte sie, »doch wie Abraham Isaak geopfert hat, so opferte Juda sich selbst. Doch keines von den Opfern wurde angenommen, und vielleicht deshalb.« Sie berührte mit der Stirne die Erde. Fast unhörbar sprach sie die letzten Worte. »Vielleicht sollte man es noch einmal versuchen?« Moses sah vor sich hin. Woher kamen diesem Mädchen solche Gedanken? Doch auf welchem Wege auch immer sie gekommen waren, sie riefen nach Heilung. Langsam erhob er sich, überragte sie wie ein Strauch, der aus feuchtem Boden herauswächst. Überwältigt streckte er seine Hände aus und hielt sie über das demütig zu Boden geneigte Haupt. »Der Herr spricht aus dir, Mädchen«, sagte er vor Rührung zitternd. Sein Herz schlug voll Liebe und Bewunderung für dieses Mädchen. Er wusste nicht, woher sie diese Worte hatte, aber sie sprach wahr. Es gab Reden, die leer schienen und doch nicht leer bleiben konnten. Es gab Taten und Worte, die Taten und Worte verhießen. Es gab Dinge, die lehrten, mahnten und den Menschen die Augen öffneten. Es war nicht leicht, ihn zu begreifen. Er aber wollte, dass ihn das Volk immer aufs Neue finde. Er neigte sich tief zur Erde, um sich ihr zu zeigen. Er erlaubte aber auch ihr, sich zu ihm zu erheben. Er hörte noch, wie das Mädchen leise sagte, »Was der Herr fordert, will ich ihm geben.« Schweigend sahen sie zu, wie Uta auf den Schultern den Krug von der Quelle wegtrug. Das Mädchen wiegte sich beim Gehen leicht in den Hüften. Ihr Kopf blieb ruhig, sie wandte ihn nicht. Noah streckte ihre Hand aus und legte sie auf die Salmons. »Ich habe Mitleid mit ihr«, sagte sie traurig, während sie der Schwester nachsah, »aber ich kann ihr nicht helfen.« »Sie wird schon darüber hinwegkommen«, beschwichtigte sie Salmon. Auch er blickte dem Mädchen nach. Noah schwieg. Sie hatte sich mit der Hoffnung zu trösten gesucht, dass Uta ihr schreckliches Erlebnis vergessen würde. Doch die Tage verrannen, die Zeit der Rast war zu Ende. Der schwere, mühsame Zug durch die düstere Schlucht von Araba hatte begonnen und Uta schien noch immer der Verzweiflung ausgeliefert. Die Anzeichen dieser Verzweiflung hatten sich gewandelt. Zuerst war es das wehmütige Weinen eines misshandelten Kindes, das sich fortwährend an seinem Schmerz erinnert. Später trockneten Utas Tränen. Der Blick ihrer Augen wurde starr. Sie klagte nicht mehr, ihre Lippen blieben fest aufeinander gepresst. Was sie auch sagte, klang barsch und verdrossen. Musste sie antworten, tat sie es im Zorn. Die Unfreundlichkeit, mit der sie zu anderen redete, war nichts im Vergleich zu der Unfreundlichkeit gegen ihre Schwester. Noah verstand nicht, was geschehen war. Uta bewahrte ihr gegenüber ein Schweigen, mit dem sich ein zorniges, verächtliches Aufblitzen der Augen verband. Vorhin, als Noah ihr beim Wasserschöpfen helfen wollte, hatte ihr Uta den Krug aus der Hand gerissen und geschrien, »Lass das! Das ist meine Arbeit! Schade um deine Hände! Schade! Ich hab doch nichts mehr zu verlieren!« »Sie vergisst es bestimmt«, wiederholte Salmon. »Ein Weib vergisst schnell, kümmere dich nicht darum. Du solltest es dir nicht so zu Herzen nehmen. Du sprichst immer nur von ihr und sie hat für dich kein gutes Wort.« »Er hat es bemerkt«, dachte Noah. Salmon fuhr fort, »sie redet mit dir, als wäre sie die Herrin und du ihre Sklavin, oder als hättest du Unrecht getan. Den Kopf trägt sie stolz erhoben.« »Nein, so ist es nicht«, versuchte Noah zu widersprechen. Salmon runzelte die Brauen und sah vor sich hin. Noah hob unmerklich den Blick und betrachtete ihn von der Seite. Seit einiger Zeit hatte sich Salmon sehr verändert. Seine Züge waren scharf und wild, sie waren die Züge eines echten Kriegers geworden. Er gehörte zu der Schar, die die zurückgeworfenen Arader verfolgt, eine Stadt des Meleks von Arad erobert, verbrannt und die Einwohner niedergemetzelt hatte. Im Lager erzählte man sich, dass nach diesem Sieg unter den Kriegern ein Streit entbrannt sei. Josua hatte anfangs in der eroberten Stadt Beute und Sklaven zu machen erlaubt. Phinees aber befahl ihnen Moses Namen, das Gold dem Heiligtum zu übergeben und verbot jede Verbindung mit kanaitischen Sklavinnen. Salmon hatte Noah nie erzählt, wie es wirklich zugegangen war. Sie wusste aber, dass die Woge des Hasses gegen Moses im Lager wieder anstieg. Sie stieg höher, je länger sich der Weg durch die Schlucht hinzog und je mehr die Nahrungsvorräte einschrumpften. Salmon wandte sich zu dem Mädchen und ihre Blicke trafen sich. Sie sah in seinen schwarzen Augen das wohlbekannte warme Aufleuchten. Er lächelte. Dieses Lächeln kannte sie. Erfreut entspannten sich ihre Züge. Er nahm ihre Hand in die seine. Zu ihr geneigt, sagte er leise, »Noah, es ist Zeit, dass du mein Weib wirst und in mein Zelt kommst. Mein Gebieter weiß wohl, dass ich nichts sehnlicher wünsche. Wann also wird es sein?« Sie fühlte seinen heißen Atem an ihrer Wange, seine Finger pressten ihre Hand. »Du weißt doch, dass ich Uta jetzt nicht verlassen kann«, sagte sie zögernd. »Sie kann nicht allein im Zelte bleiben. Vielleicht bin ich ihr lästig, aber sie wäre noch unglücklicher, wenn sie zu Fremden gehen müsste.« Sie spricht so, als sei alles für sie verloren. »Aber, ja, Salmon, ich sorge mich um sie. Wir müssen noch ein wenig warten. Nicht mehr lange, mein Liebster.« Der Druck seiner Hand schmerzte sie. In Zorn rief er aus, »Sie ist dir lieber als ich.« »Mein Geliebter sollte mir glauben, er weiß, dass es nicht so ist.«